Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, einen Köder ausgeworfen. Schon vor 2 Wochen. Nämlich, der Köder ist ein Spruch und dieser Spruch heißt: Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wir haben schon darüber gesprochen, machen wir heute vielleicht nicht so ausführlich wie letztes Mal, weil wir heute über den Fisch an sich sprechen müssen und nicht über den Köder. Du hast mir tatsächlich das Bild eines, wie viele Fischbilder gibt es in der Kunsthalle? Weiß man das? Nein.
Bestimmt bei den Niederländern den einen oder anderen. Wir hatten, glaube ich, auch ein Stillleben, da lag ein Fisch recht.
Ein toter Fisch.
Hübsch, ein toter Fisch. Ein paar findet man bestimmt.
Jetzt haben wir aber wirklich einen schönen Fisch. Einen, das könnte man, glaube ich, sagen, einen goldenen Fisch. Wahrscheinlich einen Goldfisch, wobei er nicht die Form eines Goldfisches hat, aber er hat sozusagen die Farbe, die Anmutung eines Goldfisches. Was sieht man? Wie groß ist das Bild in echt? So groß wie ausgedruckt? Kleiner?
Nee, kleiner. Ein bisschen größer. 49 Zentimeter hoch und 69 Zentimeter
breit. Okay. Das ist schon ein Bild. Ja, ja. Also, stellen Sie sich einfach vor, ein großes Aquarium oder der Blick. Es gibt ja so Restaurants, wo man so unterirdisch sitzt und dann den Blick ins Meer hat. Also man guckt in eine große blaue Fläche, dunkelblaue Fläche. Zwischendrin sieht man hier und da so Pflanzen, Wasserpflanzen, aber die sind natürlich nicht grün, sondern die sind einfach auch in diesem Blauton gehalten. Also alles ist Wasser. Und in diesem Wasser sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fische. Wobei man sagen muss, 7 davon sind kleine Fische, das ist lustig, ganz kleine Fische. Und die verschwinden sie zu allen 4 Ecken. Ne? Also 2 verschwinden nach oben links, ein großer verschwindet nach unten rechts, ein großer verschwindet nach oben rechts, 2 verschwinden nach unten rechts. Es ist fast so ein bisschen symmetrisch. Und ein ganz kleiner Fisch ist noch oben, der weiß noch nicht, in welche Richtung. Der verschwindet so in den Hintergrund. Die Fische sind alle so orange, rot, fast schon lila Farben und ganz in der Mitte ist das Entscheidende. Wirklich in der Mitte dieses Bildes ein riesengroßer, sehr länglicher Fisch. Ich wage jetzt nicht zu sagen, was das für eine Art Fisch ist. Es könnte so eine, irgendwie so, ist, also es ist zumindest Dorsch.
Ein Zackenbarsch.
Ja, ich weiß es nicht. Es ist Dorsch-ähnlich auf jeden Fall. Also von der Form her. Gut, aber ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Der Fisch ist halt knallegelb-orange. Gülden sozusagen, irgendwas dazwischen. Er leuchtet richtig heraus. Insbesondere leuchtet er durch die Stacheln, die er nach oben hin hat, oder Flossen. Die sind so giftorange. Man möchte nicht anfassen, weil man denkt, das könnte vielleicht giftig sein. Das Auge ist auch so knallig orange ein bisschen und vorne hat er so kleine Tentakel und der Fisch hat so was Durchsichtiges fast. Ne? Also man denkt, sieht fast durchsichtig aus, also man hat das Gefühl, man kann durch die Haut gucken. Und es ist ein Stillleben, schönes, ruhiges Bild. Aber am Ende ist es wahrscheinlich das Bild der Goldfisch.
Das würde passen.
Der Goldfisch oder der Fisch oder Fisch im Wasser. Er fühlt sich wie ein Fisch im Wasser.
Und das Netz,
kein Angler weit und breit, kein Netz weit und breit.
Gibt ja viele Bilder offensichtlich, die mit Fischen zu tun haben. Der sprichwörtliche Fisch im Wasser.
Der Fisch im Wasser. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Das sind doch alles kleine Fische.
Wobei, das hier kein Happy Fish. Das ist ein...
Ein was bitte? Kein Happy?
Ein glücklicher Fisch. Der schwebt also ein bisschen. Also ich löse mal kurz auf, von wem das ist, damit man vielleicht von dem inneren Auge etwas hat. Das ist Paul Klee.
Oha.
Ist der Maler. Und das heißt tatsächlich der Goldfisch aus dem Jahr 1925. Und ich würde dir zustimmen, die Goldfischform hat er nicht und Goldfische sind auch nicht Gold, die sind eher so orange. Ne? Das heißt also, der glüht so ein bisschen von innen heraus der ist wirklich so horizontal in der Mitte und der wirkt so, als ob er da steht und lauert oder wartet und die anderen, die wissen noch nicht so genau, was das für ein Kompagnon ist.
Na, wenn man genau hinguckt, muss man sagen, wenden sich ja alle von ihm ab. Das heißt, ich will nicht sagen, dass die fliehen, aber die schwimmen jetzt nicht auf ihn zu, sondern sie schwimmen alle von ihm weg.
Ja, richtig, oder?
Genau. Vielleicht ist es so ein bisschen so, das ist der König der Fische. Oder da sollte man sich, da gibt's auch diesen schönen Satz immer, wenn man immer so, auch in Unternehmen, wenn es immer heißt, halt dich fern von der Sonne. Kennst du das?
Nein.
Halt dich fern von der Sonne, habe ich bei Axel Springer damals gelernt, als wir noch zu Springer gehörten. Und da war die Sonne Friede Springer. Als Eigentümerin. Und da gab's halt den alten Satz, halt dich fern von der Sonne. Heißt so viel wie so ein bisschen, vielleicht auch im Königreich so. wenn der König dich ruft, dann kannst du zum König gehen. Aber du fragst nie den König, ob du ihn mal treffen kannst, verstehst du?
Das waren noch Zeiten.
Das waren, ja, aber es ist, glaube ich, so, und das ist ein, ich finde das ein guter Ratschlag, gebe ich auch jedem, halt dich fern von der Sonne. Man muss halt nur wissen, wer die Sonne ist.
Ja. Und wann man das vielleicht mal dann doch umschreitet, um
ja,
irgendwas zu erreichen.
Aber, ja, das ist, also, das ist wahrscheinlich, guck mal, bei dir, wer wäre jetzt bei dir die Sonne? Der Kultursenator.
Ja,
ja,
wo, ja, ja, wo, also ich glaube fast, das ist wirklich das.
Na gut, es gibt keinen Eigentümer, das ist das Thema.
Ja, genau. Naja, bei uns gibt es einen Stiftungsrat, in dem hat der Senator schon sehr viel zu sagen. Der ist der Stiftungsratsvorsitzende. Tatsächlich auch natürlich ist für uns schon sehr bindend, wie die Kulturpolitik ausgerichtet ist. Das heißt also, ich horche schon genau hin und lese genau. In dem Fall von Carsten Broster kann man viel lesen von ihm. Aber das halte dich fern. Ich glaube, ich weiß, also ich versuche eine freundlich professionelle, ausreichende Distanz und an dem Punkt, wo man miteinander vergnüglich ist, auch vergnüglich zu sein.
Genau, und das ist aber trotzdem so dieses Thema, wenn da jemand ist, also es gibt ja in Firmen oft die Situation, gibt es das Management, das operativ das macht, das ist was anderes. Und dann gibt es halt welchen Menschen, die das gehört.
Ja.
Und da kann man ja immer nur jedem raten, halt dich an die, die das führen, aber nicht an die, die das gehört.
Das, okay, ja.
Weil dann führen sie nämlich die, die das operativ führen, Übergang und so weiter. Vielleicht ist das so eine Sache, dass man sagt, hier kommt der Chef und alle anderen sagen, jetzt gehen wir mal schön zur Seite.
Hierarchie-Ebenen, in die wir gehören.
Oder sie haben Angst davor, weil er vielleicht, ist das so jemand, der sie essen könnte? Man weiß es nicht.
Also tatsächlich, eine Hierarchie ist da für mich gar nicht aufgetaucht, weil die anderen, also es ist ja keine Pyramide, sondern tatsächlich, da gibt es größere und kleinere und diesen, der ist einzigartig.
Genau.
Und man weiß auch gar nicht, ob der mächtig ist oder ob der nur allein ist, denn in dem Bild, ich empfinde so eine sehr ausbalancierte, dieser Fisch hat keine Freunde. Die anderen sind irgendwie Kumpels, die liegen so ein bisschen beieinander. Der hier ist Aloha. Könnte natürlich auch jetzt wieder in die Kategorie von oben wird die Luft dünn.
Christian Lindner neulich in diesem Podcast-Studio auf die Frage, wie er seinen Job als Finanzminister beschreiben würde, kamen so Sachen wie abenteuerlich, aufregend, erfüllend, aber auch einsam. Mhm. Und das glaube ich. So jemand wie der Bundeskanzler, Finanzminister, reiche Menschen sind auch einsam. Und dieser Fisch ist auch sehr einsam.
Weil er eben auch einzigartig ist da drin und das ist jetzt noch gar keine hierarchische Abstufung, sondern tatsächlich eher für mich der Gedanke, also dieses Bild lebt von dir, jetzt gehen wir in die Komposition, das ist durchgehend, also ist ja kein Aquarium, was da dargestellt ist, Aquarium, da gibt es keine Ahnung, da gibt es andere Dinge zu beschreiben, wiewohl Paul Klee überliefertermaßen in seinem Atelier in Dessau war das, glaube ich, und in Weimar, ich weiß gar nicht, wo hat er das gehabt, in Dessau war es, hat er ein großes Aquarium gehabt.
Kann es doch ein Aquarium gewesen sein.
Aber ein Aquarium, glaube ich, hätte er anders dargestellt, denn hier geht es um andere Dinge. Ein Aquarium ist ja fast schon, wo ist künstlerisch? Ah, genau, mein Sohn hat gerade Programmmusik und was kommt da natürlich vor? Saint-Saëns, der Karneval der Tiere und da ist ein Stück das Aquarium und das hat so eine, das ist wirklich so, da ist das Thema des Wasser und diese Bewegung. Hier ist das Thema ja nicht das Wasser oder irgendwie eine gleichförmige Bewegung, sondern dieses gegen umeinander dieses einsamen Mittelfisches, der da genau in der Mitte sitzt und ja auch ein bisschen kariert guckt im Übrigen, und die anderen Fische. Und tatsächlich hat man so ein bisschen so das Gefühl, da ist so ein Auserwählter. Also dadurch, dass der so leuchtet, so ein bisschen heiligmäßig. Also da denke ich tatsächlich so ein bisschen, also diese Einsamkeit, finde ich, ist als Bild ganz stark angelegt und eben auch die Ruhe dieses du bist gezwungen, so oder so zu sein. Dieser Fisch kann nur so oder so existieren. Da ist er da in der Mitte, schwebt da in dem Wasser. Um ihn herum ist Leben, also weit um ihn herum ist Leben. Um ihn herum ist so eine Art Heiligenschein in Blau. Also jedenfalls, da ist keine Wasserwelt. Da sind nicht diese Wellenbewegungen. Diese ganzen in Blau gemalten Pflänzlein sind da nicht. Also je länger ich hingucke, desto mehr stelle ich fest, da geht es vor allem um Besonderheit und Einsamkeit.
Meinst du? Aber er ist besonders. Man kann sagen, er ist besonders schön, er ist besonders strahlend, zumindest ist er besonders strahlend. Er leuchtet ja aus sich heraus im wahrsten Sinne des Wortes, wirkt dadurch aber auch irgendwie so ein bisschen zerbrechlich.
Nicht mächtig.
Genau, er wirkt nicht mächtig. Du hast recht, er wirkt einfach nur
herausgehoben.
Und allein.
Womit du bei so einem, also bei Klee ist ja auch so, Paul Klee ist ja der Erfinder von so Bilder-Wunderwelten, die ein bisschen was Spielerisches haben, aber in dem Spielerischen auch immer was Abgründiges. Mhm. Also Paul Klee ist ja schon eine einzigartige Figur, das ist übrigens ein sehr beliebtes Bild, das können wir an Postkartenverkäufen lustigerweise messen. Ich weiß nicht, wie sehr wir sowas schon an digitalen Zugriffen
also messen. Das offensichtlich ist dann ein Köder, der dem Angler schmeckt, nämlich in dem Fall dem Kunst.
Sehr richtig, da wäre jetzt wieder der Punkt, unser Shop weiß, wie viel Postkarten davon er vorhalten muss, damit die nie ausgehen. Und diese Wunderwelten, die er macht, haben aber immer auch was Abgründiges. Also der schafft es ganz toll, eine spielerisch mit abgründig zu vermischen, mhm. was ja, er ist, also das Zentrum seiner Arbeitszeit sind so die 20er und 30er Jahre. Und das ist natürlich auch eine Zeit, in der Wunderbares passiert und Abgründiges zugleich. Das heißt, ich glaube, ein guter Teil der Beliebtheit von Paul Klee hat damit zu tun, dass er ganz andere irreale und doch sehr, sehr realistische Bildwelten geschaffen hat als Metaphern seiner Zeit. Und das kann man bis heute lesen. Und übrigens, der war schon zu Lebzeiten durchaus beliebt, anerkannt, gerne gesammelt. Das hatten wir letzte Woche, ob das so ein Indikator ist, wenn du zu Lebzeiten berühmt bist, ob du dann nicht möglicherweise befürchten musst, dass nach Lebzeiten das aufhört. Bei Klee war das die Zustimmung stetig steigend. Der ist ja noch während des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz gestorben. Das heißt, der konnte seinen Nachkriegsruhm gar nicht mehr miterleben, aber der ist stetig gewachsen. Und der ist so ein Wanderer zwischen den Welten. Also er war Bauhausprofessor, aber man kann ihn, das kann man schlecht dem Bauhaus zuordnen. Das ist nichts Konstruktives und nichts gesellschaftlich Relevantes. Das ist wirklich so eine bunte Fantasiewelt. Aber er ist auch kein Kinderbuchzeichner geworden, sondern es sind wirklich erwachsene Bildwelten mit einer kindlichen Abgründigkeit.
Aber ich finde es schon, je länger man da drauf guckt, das ist eher so aquariumsmäßig. Es gibt ja auch diese großen Aquarien. Weißt du, das ist, wo man dann vorsitzt, weil ist doch so, wenn er jetzt im Meer das hätte malen sollen, das ist nicht so eine typische Meeresszene. Nee. Das ist auch nicht so ein typischer Meeres. Ja, wahrscheinlich gibt es so einen Fisch gibt es wahrscheinlich gar nicht.
Wenn wir in der von dir so gern zitierten Ostsee rumschwimmen, kommen wir dem vielleicht ganz nahe. Da ist ja jetzt auch keine besonders herausragende Fauna. Du hast dieses grün-blaue Wasser. Ich bin noch nicht, habe noch keine Goldfische in der Ostsee gesehen, aber
warum? Schön ist, wie er das macht mit diesen Pflanzen. Die wirken so wie so, als ob das so mit Schwarzlicht.
Ja, wenn da Licht durch drauf fällt. Dieses preußische Blau, das ganz, ganz dunkel ist.
Und dann ist das so, ist das schraffiert, ist das da reingeritzt? Nee, ist auch gemalt, ne?
Nee, also es ist auf Papier und dann aufgezogen auf Leinwand. Das heißt, da gab es nicht so viel zu ritzen. Auf Papier kannst du nicht so schrecklich pastos malen. Also es ist Öl- und Aquarellfarben interessanterweise. Auch eine interessante Mischung, die gar nicht so oft vorkommt. Und mit den Aquarellfarben hat es wahrscheinlich geschafft, so diese leuchtende Transparenz herzubekommen, die beim Öl wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hätte. Also dieses Bild strahlt auch in dem Raum, in dem es ausgestellt ist, ganz weit. Und lockt unglaublich. Wir haben mehrere Arbeiten, also wir haben in unserer Sammlung mehrere ganz tolle Klees, auch der Aufstand der Viadukte haben wir, glaube ich, hier mal besprochen.
Richtig, haben wir.
Ja. Also das ist schon ein ganz besonderes Bild und tatsächlich der Auslöser war ja vor zwei Wochen von dir getan, die Sache mit dem Köder, der dem Fisch schmecken muss. Genau. Und ich versuche nochmal darauf zurückzukommen, dass ich unsere Besucherinnen nicht betrachte als zu ködernde, hinterher auf zu verspeisende Einheiten, sondern
okay, da ist natürlich ein Punkt. Das ist natürlich trotzdem, findest du den Spruch an sich, ist der aus sozusagen aus Kunsthallensicht, aus kunsthistorischer Sicht nein, wir dürfen nicht den Fehler machen, uns nach dem Publikumsgeschmack zu richten, sondern wir müssen entscheiden, was Kunst ist. Und Kunst ist Kunst erstmal unabhängig von dem Publikum. Weil man kann
nein.
sich ja auch,
nein. Ich denke, also wir hatten es ja von der Relevanz und wie viele Leute und letzte Woche fiel mir noch was ein, das habe ich gar nicht angebracht, als die Analogie fiel, also dass die Museen sich gerne vergleichen mit Fußballstadien. Wir haben so und so viel, wir haben mehr Besucher als Fußballstadien. Relevant, finde ich, sind wir erst an dem Tag, an dem die Fußballvereine sagen, wir haben so viel Besucher wie die Museen. Dann würde ich sagen, haben wir alles erreicht, was wir wollen. Tatsächlich aber ist es so, wir sind viel relevanter als noch vor 10 Jahren und ich saß neulich in einer Direktorenkonferenz und wir stellten relativ gemeinschaftlich fest, wir haben ein kleines Problem damit. Wir sind nämlich gar nicht vorbereitet darauf, relevant zu sein. Wir sind jetzt in der Mitte von vielen auch politischen Diskussionen, Die reichen von der Frage, wie man in Gaza vorgeht, mhm. Das palästinensisch-israelische Problem, das ukrainisch-russische Problem, Wokeness, alle möglichen Dinge. Und die Politik tendiert dazu, dieses Schlachtfeld gerne mal in der Kultur ablaufen zu lassen. Bei der Berlinale gab es Shit wegen pro-palästinensischer Äußerungen, die dann als antisemitisch zu lesen waren. Die Gemeinheit ist natürlich, wir sind gar nicht darauf vorbereitet, wir haben nicht den Apparat. Also ich könnte auf einen Shitstorm nur so unzureichend reagieren, weil ich überhaupt gar nicht dafür ausgestattet bin. So ein Politiker, der hat ja im besten Fall eine Behörde um sich herum, also wenn es ein Regierungsfraktionsmensch ist, der hat einen ganzen Apparat, wo er antworten kann. Wenn wir uns vertun in irgendeinem politischen Statement oder wenn unsere Überzeugung nicht konform geht mit dem, was man gerade so sein sollte, dann sind wir relativ schutzlos ausgeliefert. Und da ist diese Frage nach, wie relevant sind wir, hochproblematisch. Wir wären also gar keine Frage. Alle Museen möchten gerne relevant sein und möchten ganz, ganz, ganz vielen Fischen schmecken. Die Gegenfrage ist natürlich, hatten wir auch letzte Woche, trifft das auch noch in 50 Jahren zu? Und wir sind aber auch zur Hälfte gebaut für in 50 Jahren. Das heißt, dass wir die direkte Antwort auf das, was du vorhin gesagt hast, wäre, das ist ausbalanciert. Ich möchte natürlich, dass viele Menschen in die Kunsthalle kommen. Ich rechne jedes Jahr mit 400.000 Besuchern. Darauf beruht mein Budget. Das ist schon mal was. Das ist unter den deutschen Museen mindestens Top 5, wenn nicht sogar Top 3.
Dieses Jahr wird es ein bisschen mehr?
Dieses Jahr wird es ein bisschen mehr.
Wo genau. Seid ihr am Ende des Jahres? Kann man das schon?
Dieses Jahr haben wir budgetiert 565.000. Also die müssen wir erreichen, sonst haben wir unseren Etat nicht erfüllt.
Und das ist dann so hart, dann im nächsten Jahr, wenn es in dem nächsten Jahr nur 400.000 sind, nur, dann denkt man so, aber nennen wir, starker Rückgang.
Ja gut, aber dann sagt man einfach, sorry, letztes Jahr war Caspar David Friedrich und da gab es Beschwerden, weil es zu voll ist, also jetzt habt ihr ein ruhiges Museum. Also ich möchte und ich muss relevant sein, auch in Zahlen, aber Relevanz messen wir eben auch in ganz vielen Sachen. Schönes Beispiel, wenn es mal einen fiesen Skandal gibt mit riesen Medienecho, also lieber Medienecho als Medienkritik, als Shitstorm, mit Medienkritik kann ich besser umgehen als mit, das ist ja auch ein Zeichen für Relevanz, wenn wir irgendetwas machen, was sehr kontrovers ist. Ich erinnere mich der Femme Fatale Ausstellung im letzten Jahr. Das ging ja schon rauf und runter. Lustigerweise mit dem Ergebnis, wie viele Besucher hatten, was auch sehr schön war. Aber das war auch eine Form von, jetzt nicht Anerkennung, aber von Aufmerksamkeit.
Übrigens, das gilt ja auch für die, da haben wir nicht drüber gesprochen, seitdem, weil es auch jetzt nicht so relevant war, aber diese Kritik an, war das da voll in der Caspar-David-Friedrich-Ausstellung? Das ist ja am Ende auch eine Art, also es klingt jetzt komisch, aber eine Art Lob, weil natürlich hätte man das nicht thematisiert, wenn keinen diese Ausstellung interessiert hätte. Das war natürlich, und man muss auch sagen, auch da haben wir es ja bei uns gesehen, dass die, egal, Caspar David Friedrich Ausstellung beginnt, geht weiter, ist ganz toll, so und so viel Besucher, ist zu voll, überall immer ganz, ganz viele Menschen, die diese Texte gelesen haben. Mhm. Und deshalb haben wir natürlich, Stichwort, der Köder muss dem Fisch schmecken, immer mehr Texte über diese Caspar David Friedrich Ausstellung gemacht, weil wir gesehen haben, damit locken wir offensichtlich Leser an und damit halten wir Leser auf unserer Seite. Und das ist ja das Prinzip, wenn man so will, des Anglers.
Und wir freuen uns wiederum, dass wir so oft bei euch vorkommen, weil im Endeffekt ist natürlich egal, welche Presse, gute Presse, denn wir sind im Betrieb. Das muss man so ein bisschen, also alle, sorry, die jetzt gerade zuhören und ein schlechtes Erlebnis hatten, tut mir leid, kommt nochmal, wenn die Kunsthalle Lehrer ist. Es gibt noch den Caspar-David-Friedrich-Saal in aller Schönheit. Aber tatsächlich ist das für uns, deswegen sind wir da auch, wir verfolgen die Berichterstattung mit Interesse und es war ja nicht vollkommen unwahr. Also tatsächlich.
Und am schlimmsten ist es ja auch, ehrlich gesagt, wenn dann keiner übereinspricht. Eben. Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste.
Auch da ist das Abendblatt sehr verlässlich. Ihr berichtet über alle unsere Ausstellungen.
Aber grundsätzlich ist es so. Und so ein bisschen ist er ja auch so, er ist irgendwie ein schöner Fisch. Und irgendwie aber keiner, aus irgendeinem Grund will keiner, ich wollte noch ich sehe was du nicht siehst, Moment, weil ich das so lustig finde. Hast du mal den Blick des Fisches links unten gesehen?
Der so ein bisschen brillenartig
da guckt, ja, die Flunder. Der fast so ein bisschen so grinst und die anderen auch so. Irgendwie, die anderen Fische sehen viel glücklicher aus als der große goldene Fisch.
Ja, der große hat so mit seinen Ringen in den Augen, guckt der kariert. Also der guckt nicht kariert, der guckt geringelt, was ja auch schlimmer als kariert
fast ist. Fast hypnotisiert. Und das ist natürlich auch so, dass man sich immer fragt, die Mächtigen und Reichen und so, sind die jetzt glücklicher als die... Natürlich, das ist natürlich eine Metapher auch.
Goldfisch.
Als die kleinen Fische.
Auch das?
Die großen Fische sind die glücklicher als die kleinen Fische. Wahrscheinlich in dem Bild würde ich sagen, nö.
Ich hätte fast vermutet, also ich sage meinen Söhnen ja immer, jeder Mensch hat ungefähr die gleiche Menge an Problemen, manche drängendere, andere an, und tatsächlich ist es uns ja als Wesen nicht gegeben, zufrieden zu sein oder uneingeschränkt glücklich zu sein. Das heißt, egal was du hast oder bist, du orientierst dich immer nach dem, was jemand anders hat oder ist. Das heißt also, wenn du viel Geld verdienst, aber eben auch aberwitzig viel Verantwortung trägst, dann sehnst du dich nach diesem Hirtenleben da oben in Arkadien, weil der arkadische Hirte drüber nachdenkt, wann denn übermorgen, ob noch genügend Geld in der Kasse ist, um übermorgen was kaufen zu können, andersrum wäre. Und das ist menschlich, deswegen versuche ich meinen Söhnen zu sagen, neidet reiche Menschen nicht ihren Reichtum, sondern bedenkt, ob das, was ihr habt, für euch, also versucht im Leben was zu erreichen, damit ihr nicht drängende Armutsangst habt.
Aber hast du dich jetzt schon wieder reingequatscht, leider in die nächste Aufgabe, die du jetzt bekommst. Nämlich das Stichwort, auf der anderen Seite des Flusses ist die Wiese immer grüner.
Ich kenne das mit Kirschen, aber auch gut, okay.
Also so, weißt du, dieses
die Kirschen in Nachbarsgarten. Was? Ist ein Song.
Also, okay. Weißt du, was ich meine? Also sagt man ist am Fluss und denkt, aber da drüben. So, und das ist ja dieses Thema Neid und dieses ewige Vergleichen, das ist ja furchtbar. Mein Patenkind hat mal gesagt, als es darum ging, er ist so ein guter Musiker und spielt irgendwie Flöte und sagte, ja, aber ganz ehrlich, irgendwo auf der Welt gibt's mindestens einen, der noch besser spielt als ich. Und selbst wenn ich den finde, dann gibt's wiederum einen, der noch besser spielt und so. Und ja, das ist ein ewiger.
Die Hölle des Vergleichens.
Genau, und das ist irgendwie, und dann plötzlich bist du vielleicht mal. Wie wahrscheinlich ist es, dass du, selbst Lionel Messi ist nicht mehr der beste Fußballspieler der Welt. Inzwischen ist irgendjemand, da frage ich dich jetzt nicht, aber das ist,
ich könnte vielleicht ein paar.
Und das ist irgendwie hier vielleicht bei ihm auch. Er ist groß, er ist Gold, er ist hübsch, offensichtlich haben alle Respekt vor ihm, aber er ist einsam. Und ich glaube, das ist so auch die Wirklichkeit vieler Topmanager, vieler Entscheider, die Leute irgendwie nur anziehen, weil sie, solange sie dieses Amt haben, und dann abschrecken. Oder sowohl abschrecken, wenn sie dieses Amt haben.
Und andersrum, keine Ahnung, wenn man Leute für ihre Charaktereigenschaften schätzt und sie bei sich selber vermisst, müsste man denken, der müsste ein hemmungslos glücklicher Mensch sein, keine Ahnung, großgewachsen, selbstbewusst, tolle Aura, hätte ich auch alles gerne. Wenn wir den fragen, dann sagt er mir einen anderen Katalog von Dingen, die er auch wiederum gerne hätte. Nicht, dass mich das tröstet, aber das ist das, was ich versuche in der Relation. Das ist übrigens ein ganz weites Feld, die Frage dieses Vergleichens, die uns Menschen sowas von gegeben ist. Wir vergleichen ja alles. Wir messen, wer ist, und dann haben wir die Kategorie, wer ist schneller, wer ist weiter, wer ist höher. Wer hat eigentlich beschlossen, dass schneller, weiter, höher besser ist, wenn doch tiefer, langsamer und also mittlerweile geraten wir auch so an überdrehten Moment von alles ist schneller, weiter, höher, und wir stellen fest, wir kommen nicht mehr hinterher. Das heißt, dreht sich das irgendwann demnächst um und dann ist kleiner, langsamer, weniger hoch Trumpf. Wo kommen diese Werte her? Und jetzt sind wir beim Museum zurück. Wir versuchen natürlich auf unserer bildlichen Ebene zumindest mal den Gedanken darüber verlockend zu machen, darüber nachzudenken, damit die Gesellschaft vielleicht irgendwie stimuliert wird, anders zu denken. Und das war früher die Kirche, um diesen Bogen noch zu schlagen, wo dir im Endeffekt der ganze Wertekanon vorgepredigt wurde. Jetzt geht man halt ins Museum, wo der Wertekanon vor einem ist und einem nicht gepredigt wird, sondern verschiedene Angebote gemacht werden, auf die man reagieren kann oder nicht. Und das macht es für mich den Museumsbesuch halt sehr wertvoll. Nicht, dass ich den Kirchenbesuch jetzt hier bei jemandem beenden.
Würdest du sagen, die Museen sind die neuen Kirchen?
Ja, ich bin zwar nicht gläubig, aber trotzdem protestantischer Christ und möchte keinesfalls daran schuld sein, dass die Demise der Kirchen zu groß wird. Ich sehe, dass es sich einfach gerade ändert. Also warum man in die Kirche geht oder wer sich einer Kirchengemeinde anschließt, ist, glaube ich, eine andere Nummer, als wer bei den Freunden der Hamburger Kunsthalle eintritt. Aber tatsächlich glaube ich schon, dass die Museen einen Teil der Funktionen von Kirchen als spiritueller Ort übernommen haben.
Und da sind wir jetzt sehr gespannt, was du nächste Woche mitbringst, wenn es dann heißt, auf der anderen Seite des Flusses ist die Wiese immer grüner. Und man hat viel über den Köder gelernt. Und dieses Bild ist eins, gibt es auch als Plakat? Kann man sowas auch als Plakat kaufen? Also
kann ich mir gut Druck vorstellen. Ja. Ich kann mal suchen gehen für dich, damit du das für deinen.
Bring doch auch mal, für perspektivisch. Vielleicht mal, bring doch mal als Bild die drei Bilder mit, die sich als Postkarten am meisten verkaufen. Natürlich nur dann, wenn wir sie noch nicht gehabt haben. Das wird doch auch nochmal eine schöne, weil ich befürchte, wahrscheinlich ist der Wanderer die meistverkaufte Postkarte gerade jetzt.
Gerade jetzt, ich würde mal Kaspar dort für dich ausnehmen, aber ich frage einfach mal, das finde ich interessant, was sind die drei.
Wie viele Postkarten verkauft ihr denn im Jahr?
Oh Gott, da fragst du mich jetzt was. Viele. Erstaunlich viele. Ich bin neulich auch im Museumsbesuch gewesen, ertappte mich dabei, Postkarten zu kaufen. Also das passiert noch, weil der Mensch vielleicht gerne aus einem Museum mit etwas in der Hand rausgeht, damit er nicht nur was im Koppe hat.
Und dann, oh, das ist schön. Und dann manchmal ja so ein Katalog vielleicht zu teuer ist und dann übrigens irgendwas muss man mitnehmen.
Wobei, nach Hause. Das hast du jetzt falsch gemacht. Kaspar, der Friedrichskatalog hat sich verkauft.
Ja, natürlich.
Nichts anderes. Aber und der ist schwer und war teuer. War teuer.
Es ist ein großes Jahr und wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, was auf der anderen Seite des Flusses dann ist. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.